Yisai ben Yusuf Nazarin, hinne drie een verzoek über Glaube und Wissen. Krankheit, Naturkatastrophe, Krieg, so ist anzunehmen, plagen uns Menschen, seit es gibt. Nicht erst vor 2000 Jahren beschäftigen wir uns mit Fragen nach den Ursachen vom Leiden und suchen wir Mittel, um es zu vermeiden. Dabei bewegt sich die Suche auf zwei ganz verschiedene Wege. Ein erster Weg beschreitet viele Leute, nennen wir sie Gläubige, über hochgeistige Ideen, Träume und tiefgründige Gedanken, im Wesentlichen Fantasieprodukt, und wenig kümmert man sich um das Wissen, wo mit den Sinnesorganen und mit speziellen Techniken muss gefunden und geprüft werden. Was man nicht wüsse, heisst's, werde von Dämonen, Geistern und Göttern angattiget. Der menschliche Geist hat auf dem Weg komplexe Hirngespinst, mächtige, fantasierte Systeme aufgestellt. So wird sich die System als absurd erweisen, muss man daran glauben. Die Glaubenssysteme erweisen sich in aller Regel als felsenfest und unabänderlich. Man redet von Offenbarungen, von Dogmen, von ausgeklügelten Ideologien, die durch gar keine Erfahrungen dürfen umgestoßen oder widerlegt werden. Im Gegenteil, an deren heiligem Glauben wird schon nur Kritik verböhnt, verboten und gestraft. Geschichte ist reich an Folter, Einrichtung und Ausrottung von Ungläubigen. Auf einem zweiten Weg stützen sich Wissenschaftler und Forscher auf Erfahrungen und Untersuchungen, bauen darauf Hypothesen und prüfen die vernunftgemäss an weiteren Beobachtungen und Sachverhalten. Man probiert, seine Hypothese durch neue Befunde zu widerlegen. Falls das gelingt, falls die neuen Befunde der Hypothese widersprechen, müssen die Wissenschaftler ihre Ansichten ändern, neue Hypothesen suchen. Auch die Forscher, die Wissenschaftler kommen an Rätsel, wo sie bis heute nicht lösen können. Sie aber nehmen dann nicht einfach eine bequeme Erklärung an. Nein. Sie müssen zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Sie müssen überlegen, bis wohin ihre Hypothese noch gelten und weitere Forschung unternehmen, um die Rätsel probieren zu lösen. Nicht alle Leute mögen diese Unsicherheit, die Aussicht auf ständigen Wandel vom Wissen, verliehte. Der erste fantastische Weg, der Glaubensweg, schaut mir seit dem Francis Bacon als ein Weg in Irrtum an. Die Ansichten von übernatürlichen Kräften widersprechen der Vernunft. Im Gegensatz zu den Wissenschaftlern heben die Gläubigen an ihrem Glaubenssystem fest, manchmal während tausend Jahren und noch länger, gleich, dass Wissen wieder gewaltige Fortschritte gemacht hat und dass manches in ihrem Glaubenssystem ganz klar nicht möglich ist. Ich frage mich schon, wegen was man könne diesen Weg an einer offensichtlich letzten Theorie festheben, wieder alle Erfahrung, und wundere mich, wer recht und wie davon profitiere. Auf diese Frage eingehen würde aber da zu weit führen. Und so rede ich nicht über Kombination Thron und Altar. Vielleicht hat man ja mehr davon, wenn man die Entwicklung illustriert, an Beispiel von Leuten, die zu ihrer Zeit der Vernunft den Vorzug geben und umgekehrt von denjenigen, die den Glauben über alles gestellt haben. Bereits vor gut 2500 Jahren, so wird berichtet, seit der vollkommen Erwachte, ein Mönch sage ich nicht, nur das stimmt, etwas anderes ist falsch. So etwas sage ich eher nicht. Wir wissen nämlich, dass alles sich ändere. Vor 2000 Jahren, also im Anfang von der christlichen Zeitrechnung, macht sich der Publius Ovidius Naso in seiner Abhülfe gegen den Amor über Aberglauben lustig. Im 15. Jahrhundert bringen Humanismus und Buchdruck ein ungeheurer Fortschritt vom Wissen und im gleichen Jahrhundert erscheint von klerikaler Seite der Malleus Maleficarum, der Hexenhammer. Aufgrund von dieser Schrift werden in weiten Teilen von Europa Menschen, namentlich Frauen, aber auch Männer und Kinder, gefoltert und gemordet. Ab Ende 15. Jahrhundert, wenige Jahre vor den Reformationen in Wittenberg und Zürich, wütet die Inquisition mit Folter und Scheiterhäufen während 400 Jahre gegen Abweichung vom vorgeschriebenen Glauben und gegen die Wissenschaft. Im 17. und 18. Jahrhundert wird mit der Aufklärung eine Bewegung mächtig, wo Vernunft über blinde Glauben stellt. Im 17. Jahrhundert findet einer von den Begründern der historisch-kritischen Bibelanalyse, der Spinoza, es könne nur eine einzige Substanz geben, die müsse unendlich und absolut sein und so viel wie Gott. Er versteht darum unter Gott das unbedingt unendliche Wesen, das heisst die Substanz aus unendlich vielen Attributen, von denen jedes ewige und unendliche Wesenheit ausdrücke. Der Immanuel Kant publiziert 1781 seine Kritik der reinen Vernunft und kommt zum Schluss, ein Gottesbeweis gäb's weder ontologisch, kosmologisch, noch physikotheologisch, sei also vernünftigerweise überhaupt nicht möglich. Die gelehrten Überlegungen von diesen Denkern sind aber nicht allgemein verstanden worden. So zeigt 1823 im Kanton Zürich, was Aberglaube anrichten kann. Die Margareta Peter aus Wildesbuch nämlich lässt sich im Glauben an ihre Auferstehung kreuzigen. In 80er Jahren vom 19. Jahrhundert schreibt der Nietzsche: Selbst bei dem bescheidensten Anspruch auf Rechtschaffenheit muss man heute wissen, dass ein Theologe, ein Priester, ein Papst mit jedem Satz, den er spricht, nicht nur irrt, sondern lügt. Auch der Priester weiß, so gut es jeder Mann weiß, dass es keinen Gott mehr gibt. Aber auch noch im 21. Jahrhundert wird im Namen von Gott an höchster kirchlicher Stelle die Fantasiefigur Teufel bekämpft. Im Februar 2014 kommt im Radio SRF eine Sendung zu Rom, Hauptstadt von Italien und Hauptstadt von der römischen katholischen Kirche, stehen nicht weit von Severwillen weg, wo Touristen stundenlang vor Michelangelo seine Freske anstehend, nochmal eine kleinere, und die zeigt den Sitz von einer Schule für Exorzismus. Es wird ein Priester vorgestellt als Lehrer an dieser Schule, und der sagt: Tag für Tag kämen massenhaft Leute zu einem, er soll nicht den Teufel austreiben. Zum Grossteil sagen die Leute bloß verwirrt, aber immer wieder hat's derig dabei, wo er müsse nach überlieferten Kriterien den Teufel wahrhaftig feststellen und natürlich dann austreiben. Sogar ein Papst, der Wojtyla, erzählt mir ein Freund, soll persönlich Exorzismus betrieben haben. Und in dem Jahr, wo ich das schreibe, kommt eine junge Frau den Friedensnobelpreis über. Sie wehrt sie nämlich für den Schulbesuch von Kind auf aller Welt und ist drum von fanatischen Gläubigen schier zu Tod geschossen worden. Bildung, Wissen, Kritik. Nichts führen Religionen und Ideologien mehr. Die Welt, so sagt der wissenschaftliche Stand vom vernunftgemässen und wissenschaftlich begründeten Irrtum im Jahr 2014, die Welt wird gesteuert von Gesetzen, die in den kleinsten, in den elementarsten Teilen angelegt sind und wirken. Gesetze, die die Welt haben stehen lassen und die weiter die Welt steuern, weil sie nicht anders können, von den riesigen Galaxien bis zu den schwachen und starken Wechselwirkungen. Vielleicht ist die Idee gar nicht so weit weg vom Spinoza von 1670. Was sich geändert hat in den letzten 2000 Jahren, geändert trotz heftigem, blutigem Widerstand, das ist eben der Stand der Wissenschaft. Als Wissenschaftler gelten immer nur Hypothesen, die grundsätzlich widerlegbar sind. Und sie gelten immer nur so lang, bis sie widerlegt sind. Die Geschichten, die vor diesem Weg lange Zeiten erzählt worden sind, stehen zwangsläufig im Widerspruch zum heutigen Stand der Wissenschaft, wenn sie als ewig und unumstößlich gelten. Soweit sie als unmöglich widerlegt sind, passen sie nicht mehr zu unseren Anschauungen, zu dem, wo wir heutzutage als richtig und möglich anschauen. Aber was wissen wir überhaupt? Schon nur der Übergang vom Leben in den Tod. Kennen wir den? Es hat eine Zeit gegeben, da hat man jede Hoffnung aufgegeben, wenn ein Mensch auch noch auf starke Weckreiz nicht mehr reagiert hat. Die Hoffnung, er könne wieder lebendig werden. Für andere hat es geheissen, Tod sei jemand, wo kein bisschen mehr schnaufe. Wenn zum Beispiel ein Flumfederli vor Maul und Nase unbewegt bleibe. Vor 100 Jahren hat jemand für Tod gegolten, wenn das Herz nicht mehr geschlagen hat. Vor wenigen Jahrzehnten, wenn man kein Hirnströmli mehr hat können ableiten. Und heute weiss man, dass man sogar dann noch, in gewissen Fällen, mit neuesten Methoden, kann ein Fünkli Leben führen kützeln. Und dass dann so jemand gleich noch könne, sich ein Stück weiterholen. Im Grunde genommen wissen wir nie, wann präzise ein Tod eintreten ist. Jetzt zu dieser Geschichte vom Yissai ben Yusuf, die ich da aufgeschrieben habe. Die Geschichte habe ich probiert, so auszudenken, wie so eine Geschichte auch hätte sein können, entsprechend den Naturgesetzen, die wir heute gelten lassen, Himmel sowie zu mir bekannt sind. Ob's so oder ganz anders gsi isch, wer kann das wissen? Geschrieben habe ich den Roman als einen kleinen Beitrag, für das man unser Denken nicht wieder in den tiefen Aberglauben versenkte, wo Hirngespinst zu Dogmen zementiert werden. Das ist jetzt noch der Schluss gsi von Yisai ben Yusuf Nazarin.